du hast das viel vor Schülern gemacht. Du bist viel in Schulen aufgetreten. Und nun hast du ja am Anfang von unserem Gespräch auch erzählt, dass das etwas war, was dir selber nicht fremd war. Mhm. Dieses auch durch die Straßen laufen und Hitler spielen.
Ja, ja.
Und damit auch provozieren zu wollen. Hast du das wiedererkannt in den Schülern, die dann vor dir saßen?
Ja, das ist ein sehr schöner und plausibler Gedanke, den ich auch später selbst hatte. Dass nämlich mein Spieltrieb und der spielerische Umgang mit Hitler, der ja bei mir zu einer Entmystifizierung dieser Figur geführt hat letztendlich, auch veranlagt war in den Schülern, die mir gegenüber saßen und von ihnen ja auch so gutierend und wohlwollend aufgenommen wurde, weil ich gerade dieses hochtrabende Stigma des adäquaten Umgangs mit Hitler nicht propagiert habe, sondern weil ich es gebrochen habe, weil ich gesagt habe, ich zeige euch die Figur in ihrer ganzen Lächerlichkeit. Ich mache ihn nackt vor euch. Und das war der Zugang in die Köpfe der Schüler und das war der Erfolg dieser ganzen Geschichte und das war auch der Grund dafür, weshalb ich es so lange gemacht habe, obwohl ich, wie gesagt, es lieber nicht so lange gemacht hätte und die vielen Gefahren, die ich dafür in Kauf nehmen musste, gerne vermieden hätte.
Reden wir mal ein bisschen über diese Gefahren. Das Bedrohungsszenario war von Anfang an da. Wie entwickelte sich das über diese 6 Jahre, die du das gemacht hast?
Also es war von Anfang an da, es ist bis zum heutigen Tage da geblieben und es entwickelte sich phasenweise in unterschiedliche Richtungen. Es war am Anfang, kam es eben aus links, von links und wanderte immer mehr in eine Skepsis, die in der breiten Masse zu spüren war und wandelte sich dann in einen fast artifiziellen Zuspruch, weil ich plötzlich wie ein Fürsprecher einer Bewegung war, die gar nicht existierte. Ich war wie so eine Art Robin Hood im Kampf gegen rechts, ich war auch eine Symbolfigur. Am Ende, als die öffentliche Wahrnehmung mehr und mehr nachließ, weil der Hype, diese Spektakuläre, der am Anfang ja da war, weil die Zeitung und die Medien sich dafür interessierten, dass ich als Türke aus Mein Kampf gelesen habe, am Ende blieb ich eigentlich immer mehr mir selbst überlassen und hatte ohne öffentliche Aufmerksamkeit die Verpflichtung, dieses Projekt weiterzuführen und zwar eben auch zum Beispiel vor Schülern oder vor Leuten, die ein Bildungsinteresse hatten und ich kam dank der Hilfe der Institutionen, die mich unterstützt haben, da auch an wirklich sehr viele Schüler ran. Ich hatte ja das Glück, dass dann Parteistiftungen mich organisiert und finanziert haben und ich mit deren Hilfe dann an Schulen gehen konnte, wo ich vormittags, mittags und abends vor wissbegierigen Schülern, aber auch Eltern und Lehrern meinen Kampf vorlesen konnte. Und das zu tun, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, die brachte zum einen große Befriedigung mit sich, die brachte zum anderen auch das Gefühl, gesehen, verstanden und wahrgenommen zu werden mit sich, aber die brachte eben auch die Gefahr mit sich, dass mich falsche Leute wahrnahmen und dass die falschen Leute, die meistens jetzt am Ende dieser Lesereise aus dem rechten Spektrum kamen, es auch auf mich abgesehen hatten, also die mich tätlich bedrohten, sodass ich am Ende nicht ohne Polizeischutz und dann am weiteren Ende, im weiteren Verlauf auch nicht ohne Bodyguard reisen konnte.
Du bist ja ganz bewusst auch in diese Gebiete gegangen, die als national befreite Zone galten, als No-Go-Areas und hast dich ja bewusst in die Konfrontation damit auch begeben.
Ja.
Und wie hast du diese Leute dann erlebt, die sind nun wirklich von dieser Ideologie überzeugten? Wie haben die reagiert auf diese Konfrontation?
Also es war für mich zum Teil sehr ernüchternd zu sehen, wie Wirklichkeit und Wahn beieinander lagen, wie nah sie beieinander lagen. Und es war auch ernüchternd und aber trotzdem auch bereichernd zu erkennen, wie eigentlich die Topografie dieser ganzen ideologischen Strömung sich darstellt, wenn man ihr näher rückt und wenn man sich in sie begibt und wenn man versucht, sie auch von innen heraus zu verstehen und vielleicht sogar zu dechiffrieren. Damit meine ich, dass das, was wir heute gemeinhin so als rechts und links bezeichnen, eigentlich nichts anderes ist als eine Plattitüde. Es gibt kein rechts und kein links. Das ist eine Idee, aber diese Idee ist keine Realität. Es gibt Strömungen, die tendieren in eine bestimmte Richtung und diese Tendenzen, die wiederum surfen auf bestimmten ideologischen Grundmustern. Und wenn man die erkennt, dann kann man zuordnen, wer eigentlich zu wem gehört und was er eigentlich beabsichtigt damit, dass er zu irgendetwas gehören will. Und das ist eine Forschungsarbeit, das ist eine Arbeit, die gespickt ist mit wissenschaftlichen Aspekten, die, wenn man sie mit künstlerischen Aspekten mischt, auch ein ganz interessantes Hybrid sein kann, weil dadurch ganz neue Berührungspunkte entstehen, aber auch Berührungsängste verschwinden. Und es ist am Ende auch eine soziologische Arbeit, weil sie das Abbild einer Gesellschaft zeigt, die sich ganz oft ausruht auf Dinge, die sie nicht kennt und die behauptet werden. Und das war mein Ziel. Also als ich angefangen habe, meinen Kampf und die Auswirkungen und Ursprünge von meinem Kampf zu erforschen, war es immer mein Ziel, dorthin zu gehen, wo man den größten Widerspruch vermutet. Dorthin zu gehen, wo die größte Gefahr sein könnte. Deshalb war es für mich eher eine Einladung, wenn ich gehört habe, 10 Leute wollen verhindern, dass du liest. Und übrigens fahre nicht in die national befreite Zone, weil da haben die Nazis das Zepter in der Hand, als ein Hindernis. Und das haben viele nicht verstanden, weil viele natürlich sehr profan gedacht haben, warum begibt sich dieser Mann in Gefahr? Ich glaube, es gibt keine andere Chance, als sich in Gefahr zu begeben, wenn man mit einem Opponenten in einen Dialog treten möchte. Also jemand, der eine andere Meinung hat, ist immer eine Gefahr für die eigene Meinung. Und die einzige Bewältigungsstrategie, die man hat, um diese Gefahr zu überstehen, ist ein Argument zu bringen und sich der Diskussion zu stellen. Das hört sich jetzt sehr hehr an, das hört sich vielleicht sogar ein bisschen naiv an, aber das war mein Prinzip. Und als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, dieses Prinzip funktioniert.
Ja, das kann man im Nachhinein natürlich so zusammenfassen. Aber wenn man in der Situation steht und du stehst dann da und vor der Bühne stellt sich jemand auf, ein Skinhead mit einer Bomberjacke an und fängt an, dich zu beschimpfen. Was fühlst du in diesen Situationen?
Das ist ja in den seltensten Fällen so gewesen, sondern was immer passiert ist, ist ja erstmal, dass Präsenz gezeigt wurde und durch die Präsenz eine Einschüchterung passieren sollte. Das heißt, ich sollte von der Präsenz der Nazis eingeschüchtert werden, damit ich das tat, was sie wollten, nämlich zu verzichten, Angst haben, mich zurückziehen. Und ich wusste in dem Moment, wo ich diesen, sagen wir mal, Autoritätskonflikt auf Augenhöhe eingehe und sage, ihr könnt mich gar nicht einschüchtern, weil A, habe ich etwas in der Tasche, was als Waffe gegen euch selbst fungieren wird, nämlich euren eigenen Text, und B, bin ich auch für euch unberechenbar, weil ihr gar nicht wisst, ob ich mehr weiß als ihr. Und das war nicht nur eine Abschreckung, sondern es war zugleich auch eine Anziehung. Also ich habe Leute angezogen, die ich eigentlich abschrecken wollte, und es entstand eine Mischbeziehung daraus aus Interesse, denn die waren ja auch selbst unwissend und kannten das nicht, und in irgendeiner Form Trotz. Wir wollen uns das aber von dem nicht bieten lassen. Und jetzt kommt der künstlerische Aspekt. In dem Moment, wo ich es als Schauspieler geschafft habe, mit meinen Stilmitteln diese Leute, die ja Zuschauer waren, so einzuwickeln, dass sie in diesen Mikrokosmos des Gedankenspiels, was wäre eigentlich wenn, mit eingestiegen und eingedrungen sind, in dem Moment wurden sie manipulierbar. Und es zeigte sich darin, dass sie plötzlich anfingen, über den Text zu lachen. Ja, weil ich natürlich die Möglichkeit hatte, sie zum Lachen zu bringen. Der Text allerdings hat mir diese Möglichkeit erst gegeben, weil er lächerlich war. Und am Ende war es so, dass ganz oft, und das glaubt man gar nicht, wirklich gestandene Nazis zu mir kamen und heute auch noch zu mir kommen und sagen, das war für mich ein Moment der Erweckung. Ich habe in diesem Moment gespürt, dass ich einer Ideologie nachgeeifert habe, die ich gar nicht kannte. Und diese Macht zu haben, die ließ jede Angst verschwinden, die es im Vorfeld gab.
Aber das war ja teilweise also auch, hast du da, ich setz anders an, hast du auch das Gefühl gehabt, dass dafür ein gewisser Mut vonnöten war?
Ja, aber den hatte ich mir ja schon vorher geholt. Das war ja mein Anarchismus aus der Kindheit.
Ja, aber die Situation, dass du in Diepoldiswalde auf einmal eine Gruppe von Leuten hast, die sich plötzlich hinter dir auf die Bühne stellt, die wirst du so auch noch nicht gekannt haben.
Doch, die kannte ich schon. Es gab vorher schon andere Situationen, in Trier zum Beispiel. Wir hatten ja jeden Tag Bomben- und Morddrohungen. Und es gab eine Situation in Trier, wo ich in einer Aula gespielt habe, vor einer Glasfront, und die Polizisten zu mir gesagt haben, wir können sie nicht schützen, weil wir wissen nicht, ob jemand durch das Glas ihnen in den Rücken schießt. Und ich habe trotzdem gelesen, weil ich gedacht habe, okay, dann sterbe ich halt auf der Bühne. Dann ist es halt ein sehr, sehr dramatischer Tod, aber ich werde das nicht lassen. Es war auch bei mir ein gewisses Maß an Trotz vorhanden, in dieser Phase sehr extrem sogar.
War es irgendwann auch eine gewisse Lebensmüdigkeit, weil du hast ja mit diesem Text wahnsinnig viel Zeit verbracht. Teilweise jeden Tag 2 Vorstellungen.
Ja, lebensmüde, weiß ich nicht. Also es war für mich ja auch eine, für mich war es ja auch eine Erweckung, es war ja auch eine Befreiung, es war ja auch ein ganz komischer, ambivalenter Erfolg, den ich hatte. Ich wurde nicht nur in der Öffentlichkeit wahrgenommen, ich wurde nicht nur gefeiert von Leuten, die mich verwechselten mit ihren Heroen, sondern ich fand mich auch in einer Theatersituation wieder, die ich immer angestrebt hatte. Theater, das effektiv war, der ein Text, der lebendig war, Reaktionen, die emotional waren. Das konnte ich mit keinem anderen Text so erreichen wie mit Mein Kampf. Aber wie gesagt, es war ambivalent. Dafür musste ich auch einiges in Kauf nehmen. Und diese Gefahr, die sich in die Poldiswalde dann gezeigt hat, nicht zum ersten Mal, die war halt permanent anwesend. Die war nicht nur in ostdeutschen Städten, die war in Saarlouis so. Im Saarland gibt es sehr viele rechtsradikale Nester. Die war in Baden-Württemberg so. In Baden-Württemberg hat die DVU damals Prozentanteile gehabt, von denen die AfD heute nur träumen kann. Ja, also das war da. Ich habe das nur gezeigt und offengelegt. Und dass ich mich in diese Situation begeben musste, war eine Pflicht, die ich in Kauf genommen habe, weil ich wusste, dass der Effekt wichtiger war als die Maßnahmen, die ich treffen musste, um mich zu schützen.
Ja, aber die Frage ist ja trotzdem, bist du menschlich und musst doch eigentlich vollkommen wahnsinnig werden, wenn du jeden Tag dieses Buch vorliest vor hunderten Menschen, die dich teilweise umbringen wollen, die teilweise darüber lachen und jeden Tag beginnst und beendest du mit Hitler.
Das war teilweise wirklich so, dass ich dachte, ich drehe jetzt durch, weil ich auch geträumt habe davon. Und ich habe auch irgendwann so eine Fluchthysterie entwickelt, weil wir ganz oft auch geflüchtet sind. Also wir mussten ganz oft unsere Sachen raffen und weglaufen, wirklich weglaufen. Und das hat sich in meinen Schlaf verlagert. Klar, das war da. Aber ich war da Angestellter meines eigenen Anspruchs, so sehr, dass es keine Alternative gab. Und es war gemischt eben mit der Freude über den Erfolg, aber auch der Sorge über die Wirkung und die Nachwirkung, die es hat.
Warum hast du das eigentlich so lange gemacht? 6 Jahre ist eine lange Zeit.
Ich musste es, weil ich eigentlich schon vorher aufhören wollte, aber dann erst die Institutionen kamen und hohe Etats bewilligt haben und gesagt haben, wir geben dir jetzt keine Ahnung wie viel 1.000 Euro, du musst jetzt so oft spielen, wie es geht. Und dann, weil ich ja immer noch im Existenzkampf war, ich war noch nicht so erfolgreich wie heute und Hallen haben sich einfach so gefüllt, sondern ich war dankbar. Endlich konnte ich mit meiner Arbeit Geld verdienen und deswegen habe ich alles mitgenommen. Ich habe so viel gespielt, wie ich konnte, einfach auch um Geld zu verdienen.
Die Institution, von denen du sprichst, das war unter anderem die Heinrich-Böll-Stiftung,
Ja.
die Parteistiftung der Grünen.
Aber später auch die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die einzige, die es nicht gemacht hat, war die Naumann-Stiftung der FDP. Auch die Konrad-Adenauer-Stiftung war dabei. Also später sind wirklich viele Stiftungen eingestiegen, aber nicht nur die. Auch die evangelische Kirche, die katholische Kirche, also der DGB, also Gewerkschaften. Plötzlich war das war das Thema und die Leute wollten, dass ich das repräsentiere.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch?
Nein.
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 Von der gab es ja, also von den Linken gab es ja den Widerstand bereits am Anfang.
Die hat sich immer schwer getan, die hat mit mir immer gefremdet, obwohl ich ihr eigentlich näher stand als der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Ja. Du hast mal erzählt, dass diese Arbeit mit den Stiftungen teilweise aber auch sperrig und schwierig für dich war.
Ja.
Woran lag das?
Na, das lag daran, ich war ja irgendwann mit der Lesung ungewollt in Kreisen angekommen, deren Mechanismen ich nicht kannte. Und diese Mechanismen in diesen Stiftungskreisen sind halt sehr angstbeladen. Man befürchtet da immer etwas zu tun, was einem die Zuschüsse vermasselt. Und deswegen wurde ich ja auch Träger einer Idee oder einer Propaganda, der ich gar nicht sein wollte. Ich wollte nicht die Grünen repräsentieren. Ich wollte nicht die FDP und auch nicht die SPD und schon gar nicht die CDU repräsentieren. Aber in gewisser Weise tat ich das. Und der Moment, in dem ich das erkannte, war auch der Moment, in dem ich es gelassen habe. Der Moment, war irgendwann gegen Ende der Tour, wo ich auch wirklich körperlich fertig war. Und ich wusste, okay, das war jetzt das Maximum. Du konntest vor Schülern stehen, du hast sehr viele Leute erreicht, aber jetzt ist der Punkt, an dem du dich verleugnen müsstest, um das noch weiter überzeugend zu machen. Und da hilft dir auch das viele Geld nicht, was du dafür bekommst.
Warum hast du danach Goebbels gemacht?
Ich war zunächst mal total ausgelaugt. Also nach der Mein-Kampf-Phase, diese 6 Jahre, war ich durch. Ich konnte nicht mehr. Ich habe wirklich, wie du gesagt hast, jeden Tag gespielt. Ich habe mich verfahren. Ich habe den Orientierungssinn verloren. Ich habe mich körperlich nicht mehr wohlgefühlt. Ich hatte Angst nachts im Bett, dass jemand bei mir einbricht und mich umbringt. Und nach so einer gewissen Zeit der Rekonvaleszenz merkte ich, das ist noch nicht zu Ende erzählt, weil es gab einige Fragen, die offen geblieben sind. Also die zentrale Frage bei Mein Kampf, wenn man sie jetzt runterbrechen würde, war ja, wieso verbietet Deutschland dieses Buch? Und warum kennen so viele dieses Buch nicht im Jahr 2000, was war es damals, weiß ich nicht. Und was bringt es eigentlich, so damit umzugehen? Brauchen wir nicht einen souveräneren Umgang mit den Hinterlassenschaften unserer Vergangenheit? Und die Antwort, die ich bekam, war immer gleich. Also sie war sehr stereotyp. Ja, du kannst diese Fragen ja stellen. Ja, du als Türke kannst dich ja auf eine Bühne setzen, weil du keine Angst haben musst, verdächtig zu werden. Du bist ja gefeit gegen jeglichen Vorwurf, Antisemit zu sein. Und das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt einen Text nehmen, der jedem zugänglich ist und die gleiche Frage nochmal stellen. Ja, warum... Wenn ihr schon bei Mein Kampf sagt, du darfst das ja nur, weil du Türke bist, macht ihr das bei Goebbels denn dann nicht? Weil Goebbels, die Sportpalastrede, aus der ich gelesen habe, ist erlaubt. Und die kann jeder öffentlich vortragen, egal ob er Deutscher, Grieche oder Tscheche ist. Und trotzdem macht es keiner und noch viel schlimmer als das, niemand kennt diesen Text. Also war die Vermutung naheliegend, es interessiert auch niemand sich für diesen Text.
Und vor allem geht es ja auch da wiederum um eine Entzauberung, weil ja zum Beispiel auch über Goebbels immer gesagt wurde, brillanter Rhetoriker.
Ja, da ging es nur um Entzauberung, diesmal natürlich auf einer viel dezidierteren, differenzierteren, filigraneren Ebene, sowohl schauspielerisch als auch, ich nenne es jetzt mal wissenschaftlich.
Was du ja dazwischen auch noch gemacht hast, war diese Mein Kampf-Lesung auch mal auf Englisch zu machen.
Ja. Ja.
Wie kam das? Was war das für eine Arbeit? Und wie unterscheidet sich die Arbeit mit der Übersetzung dieses Textes im Vergleich zur Arbeit mit dem Original?
Also der Gedanke, das auf Englisch zu machen, war ein ganz primitiver Gedanke, nämlich mehr Zuschauer zu erreichen im Ausland. Weil ich es einfach schade fand, dass diese Lesung nur auf Deutsch passierte und ich gerne auch in anderen Ländern gelesen hätte. Was ich auch getan habe, ich habe dann in der Türkei gelesen auf Einladung des Goethe-Instituts. Ich war in Frankreich, in Belgien, in Holland, in Dänemark, in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Tschechien, Polen. Also es gab schon viele europäische Länder, wo das passierte. Aber es musste dann immer organisiert werden, dass Leute dort waren, die Deutsch verstanden. Und das war schade. Und ich wollte einfach das Experiment wagen, diesen sperrigen Text auf eine Sprache zu übersetzen, in eine Sprache zu übersetzen, in der vielleicht nicht klar werden würde, wie das funktioniert. Und das ist tatsächlich auch so. Also Hitler auf Englisch funktioniert nicht so gut wie Hitler auf Deutsch. Trotzdem funktioniert er auf eine andere Art und Weise sehr gut, weil das Buch nichts an Absurdität verliert und auch die Zusammenhanglosigkeit und diese überbordende, ausschweifende, das Pathos darin auch in der anderen Sprache sich überträgt. Aber es war leider so, dass ich kräftemäßig am Ende war. Also ich konnte jetzt nicht nochmal bei Null anfangen und das Gleiche, wir hatten auch Anfragen tatsächlich, also wir hatten aus Schottland, aus Edinburgh, aus Großbritannien und den USA Anfragen, aber mir war bewusst, wenn ich mich jetzt darauf einlasse und selbst wenn die Perspektive einen internationalen Durchbruch damit zu erleben groß sein sollte, wenn ich mich darauf einlasse, dann ruiniere ich mich. Und deswegen haben wir es dabei belassen, einige wenige Lesungen zu machen, die wir aber aufgezeichnet haben.
War es auch ein bisschen die Sorge, dann am Ende nur der Hitler-Türke zu sein?
Das kannte ich schon von anderen Programmen. Also ich hatte das schon oft erlebt, dass Menschen sich an eine Rolle gewöhnen und einen so stark mit der Rolle identifizieren, dass man die Rolle irgendwann nicht mehr abwerfen kann. Aber ich war mir auch dessen bewusst, dass der Moment kommen würde, an dem ich das tun muss. Und dann war es mir auch egal, ob Leute mir das in irgendeiner Weise vorhalten oder nicht.
Als du dann die Sportpalastrede gemacht hast, du warst mittlerweile dadurch bekannt geworden, sehr bekannt geworden, so im gesamten Land, dass du eben solche Lesungen veranstaltest. Und das war nicht mehr dieses neue, mystische Ding, sondern das war etwas, was man mittlerweile so ein bisschen einordnen konnte. Wie hast du dann die Reaktion auf die Sportpalastrede erlebt, auf diese Auseinandersetzung? War es dann mehr eine Sache, wo es wegging von diesem Novum, oh, da ist irgendein türkischer Schauspieler, der einen Text vorliest, hin zu, das ist Serdar Somuncu, der Künstler, den kenne ich?
Also meine Reaktion darauf war zunächst mal konsterniert. Ich war mir dessen nicht gewahr, dass die Unkenntnis über diese historischen Texte so groß ist, wie sie dann schien oder wie sie sich auch zeigte. Und zugleich war es gepaart mit einer Rage. Also es war ich muss dann ein bisschen zurückgehen, am Ende der Mein Kampf-Phase ja so, dass ich zunehmend nicht nur von Institutionen eingeladen wurde, sondern auch von Gedenkstätten und einen Großteil meiner Zeit damit verbrachte, Menschen zu treffen auf dieser Lesereise, die sich in irgendeiner Form mit der Geschichte und der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte befassten und da manchmal sogar in Sackgassen geraten waren oder sehr daran litten, dass ihre Arbeit nicht ausreichend honoriert wurde. Also mir fällt ein drastisches Beispiel ein. Ich wurde irgendwann mal eingeladen von einem Lehrer aus St. Postel in der Nähe von Bremervörde, der eine Gedenkstätte betrieb, und zwar eines ehemaligen KZs in St. Postel, was allerdings ein Kriegsgefangenenlager war, über eine Riesenfläche, auf der heute die Gedenkstätte, also damals heute die Gedenkstätte, nur einen kleinen Raum hatte und in einer kleinen Ausstellung dokumentierte, was dort damals Unglaubliches passiert war. Und auf dem Rest des Geländes sich ein Vertrieb für Gasmasken befand. Ja, also mehr Hohn gibt es eigentlich nicht. Und ein Reiterhof war auch noch drauf. Heute hat sich das geändert. Ich glaube, die Gedenkstätte St. Postel wird mittlerweile auch betrieben von der Stadt Bremervörde. Aber damals war das für mich ein absolutes für mich erschreckendes Beispiel dafür, wie wenig wir in Deutschland noch mit der Aufarbeitung der Vergangenheit vorangeschritten sind und wie viel Aufwand es noch braucht, um die Erkenntnisse, die wir ja eigentlich schon längst haben, so ins Bewusstsein der Bevölkerung, auch der neuen Generation der Bevölkerung zu bringen, dass sie effektiv anwendbar sind, zum Beispiel in einem solchen Fall wie jetzt dem Wiedererstarken der rechtsradikalen Kräfte oder auch der AfD, die ich zu rechtsradikalen Kräften zählen würde. Und diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe, in vielen ehemaligen Lagern, die für mich sehr beeindruckend, sehr bewegend und auch sehr bestimmend waren, diese Erfahrungen wurden eigentlich zum Leitmotiv dann auch bei der Lesung aus der Goebbels Sportpalastrede. Und sie wurden zu dem, was ich eben Rage nannte und Wut darüber, dass mir ein Bildungspublikum gegenüber saß, welche eigentlich meine Klientel sein musste und mit welcher ich mich eigentlich verbünden sollte, welche sich aber auch dann als Komplize derer erwies, die genauso in Unkenntnis waren über das, was sie hätten wissen müssen, nämlich der Rechten. Also da saß eine Schicht des Bildungsbürgertums vor mir mit dem Anspruch, sich von mir Goebbels Sportpalastrede vorlesen zu lassen. Und ich saß da und dachte, Moment mal, seid ihr nicht die falschen Rezipienten? Müsst ihr nicht eigentlich mit mir hier auf der Bühne sitzen und in diesem Raum müssten lauter Nazis sitzen, die wir gegenseitig bekämpfen wollen? Und das hat mich konsterniert zurückgelassen und zugleich aber meine Energie auch nochmal angefacht, das auf dieser Ebene weiter zu betreiben, weil ich konnte mit der Sportpalastrede ganz anders agieren als mit meinem Kampf.
Zu diesem Zeitpunkt gab es ja dann noch eben etwas, was sich ebenfalls änderte, nämlich das Thema. So, was am Anfang eine Auseinandersetzung war mit diesem verbotenen Text, wurde mehr und mehr zu einer Auseinandersetzung mit Faschismus im Allgemeinen.
Ja.
War dir dieser Shift bewusst oder war das etwas, was sich ergab?
Ja, es war ja, um nochmal jetzt auf meine private Lebenssituation zurückzukommen, es war ja mittlerweile mein Hauptberuf geworden, Nazi-Jäger zu sein. Ich war ja der Messerwerfer und derjenige, der an der Drehscheibe steht, zugleich. Ich war der, der wieder mal durch den Feuerring springt, aber gleichzeitig den Feuerring auch hält. Also ich hatte mich wieder in eine sehr seltsame Situation begeben, die mein Privatleben auch tatsächlich tangierte. Es ist nicht lustig, unter Polizeischutz zu stehen und immer wieder zu denken, was könnte heute Abend passieren, wenn ich einfach mal auf die Straße gehe.
Ja, was heißt das, unter Polizeischutz zu sein? Du musst praktisch, wann immer du irgendwo hin willst, musst du anrufen und sagen, Leute, ich würde gerne wohin, bitte.
Nein, Polizeischutz ist erstmal was Unsichtbares. Also man bekommt einen Anruf, wenn es Warnhinweise gibt von der Polizei. Meistens ist das die örtliche Polizeidienststelle. Und in einem Vorgespräch wird erstmal geklärt, ob das überhaupt ernst zu nehmen ist. Und wenn genug Anlass da ist, also sprich ein Brief oder eine konkrete Drohung, dann geht das weiter zum Staatsschutz. Der Staatsschutz ist so eine Art übergeordnete Instanz der Polizei, die sich eben mit solchen Fällen beschäftigt, mit Rechtsradikalismus, Islamismus, Terrorismusabwehr und sonstigem Zeug. Das ist dann die mittlere Stufe. Die höchste Stufe ist der Verfassungsschutz, der wiederum komplett absurd und unsichtbar agiert. Wenn dann der Staatsschutz beschlossen hat, dass man eine schützenswerte Person ist, dann werden Maßnahmen ergriffen, die möglichst unauffällig sind, aber für den Fall, dass eben etwas vorkommt, effektiv genug sind, um denjenigen zu schützen, der schützenswert ist. Das heißt, In der Vorstellung sitzen zivile Beamte. Vor der Vorstellung fahren Streifenwagen und beobachten die Zuschauer. Privat, nach der Vorstellung, was übrigens der sensibelste Moment ist, ist diese Präsenz natürlich nicht so groß. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, auch da geschützt zu werden, indem zum Beispiel in einer gewissen in einem gewissen beschleunigten Ablauf der bürokratischen Erfordernisse die Polizei reagiert, statt erstmal überzeugt werden zu müssen. Also wenn man heute bei der Polizei anruft, um das mal anders zu erklären, muss man erstmal sagen, ich bin der und der, ich stehe hier und hier, das und das ist mir passiert. Und dann sagt der Polizist, ja, wir schicken mal jemanden vorbei. Bei mir ist das so, sobald ich sage, hallo, wissen die eigentlich Bescheid und dann wird sehr schnell agiert. Das ist im Grunde genommen Polizeischutz. Unangenehmer als der Polizeischutz selbst ist das Gefühl, ihn zu brauchen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, du wolltest über deine private Situation weiter noch reden.
Ja, die war natürlich sehr beeinträchtigt und eingeschränkt. Also ich konnte mich nicht frei bewegen, weil ich, wie gesagt, befürchten musste, gerade in den Hochzeiten dieser Lesung, dass irgendjemand mich auflauern und mich angreifen würde. Und das war ja Realität. Also gerade zum Beispiel in den Städten, die du gerade eben genannt hast, den national befreiten Zonen, wie in Schwedt oder in Uckermünde oder in sonst wo, in Wurzen, in Sachsen, hatten die Nazis die Oberhand. Und die hatten das Zepter in der Hand und haben bestimmt, wer da auftreten darf und nicht.
Teilweise waren ja dann eben die Nazis auch die Leiter der Auftrittsorte.
Zum Teil ja, aber das kam sehr selten vor.
Aber das war ja dann auch seltsam, wenn du halt gar nicht unterscheiden konntest, ist das jetzt ein Fremdkörper, der mir was Schlechtes will oder ist das mein Veranstalter?
Also in die Poldiswalde waren wir sehr, also wir waren von zwei Dingen überrascht. Erstens, wie schnell die Nazis in den Saal kamen. Also muss die Security unterwandert gewesen sein. Und zweitens, wie viele Polizisten im Saal waren. Also es war dieser ganze Saal, von dem ich vorher dachte, es sei ein Theaterzuschauer, war eigentlich nichts anderes als eine Versammlung von zur einen Hälfte Polizisten und zur anderen Hälfte unterwanderten Security-Leuten. Und es gab noch mehr Veranstaltungen. Es gab eine in Chemnitz an der Universität, wo auch klar war, dass wir in eine Falle gerannt sind. Denn dieser ganze Saal mit 850 Zuschauern voll besetzt war kein normaler Theatersaal und auch es war auch kein normales Theaterpublikum. Also da war irgendwas nicht in Ordnung und da sind wir auch auf den letzten Drücker wirklich geflüchtet, weil wir täglich angegriffen wurden.
Krass. Ja. Wie oft ist das überhaupt vorgekommen, dass Leute dich wirklich angegriffen haben und es nicht nur gedroht war?
Na, es ist oft passiert. Also in Potsdam zum Beispiel, wo ich in der Bibliothek gelesen habe, haben die Nazis, dumm wie sie sind, den falschen Eingang genommen. Und wir konnten durch den Hinterausgang flüchten, aber wir haben sie gehört. Also es war so, dass wir wirklich gehört haben, dass vorne randaliert wurde. In Gera, wo ich auch in der Bibliothek gelesen habe, wurde unten, während ich gelesen habe, die Tür eingeschlagen. Und Anwesende, die oben in meiner Lesung waren, haben sich unten mit den Nazis geprügelt. Also es war eigentlich permanent, war irgendwie Halligalli.
Und ist dir irgendwann mal wirklich auch was passiert dadurch, eine Verletzung?
Nein, nein. Das Gott sei Dank.
Fast ein Wunder, ne?
Ja, aber das würde ich jetzt nicht beschwören. Also man sieht, wie lange das bei Salman Rushdie gedauert hat, bis ihn jemand erreicht hat und angreifen konnte. Und ich bin da auch heute noch immer sehr vorsichtig. Und ich muss sagen, das ist berechtigterweise so. Und das gilt nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und mein Umfeld.
Es gibt ja auch bis heute, das weiß ich ja bei dir, immer wieder Situationen, in denen diese Drohungen reinkommen und in denen du dann auch wieder in dieser Situation bist, dass du halt Schutz brauchst und in Gefahr bist. Ist das was, woran man sich gewöhnt?
Wenn man die Arbeit macht, die ich mache, ja, leider muss man sich dran gewöhnen, weil ich mache kontroverse Arbeit, also löse ich auch Reaktionen aus. Aber es ist nicht schön. Also ich wünschte mir, dass das nicht wäre. Es ist auch bis zum heutigen Tage so geblieben. Also es gibt viele Leute, die ja sich daran erinnern oder mit mir noch Rechnungen offen haben und dann im Internet auf irgendwas reagieren und dann ihre Wut in einen Kommentar verpacken. Und daran sehe ich, dass das noch am Leben ist. Also diese vielköpfige Schlange ist noch lange nicht erledigt.
Waren die Reaktionen auf die Goebbels-Lesung ähnlich heftig?
Ja.
Also auch da gab es dann diesen Druck, auch von allen Seiten oder dann eher von Nazis?
Da kam es eher von Nazis, weil es schon fortgeschritten war und bekannt war, wofür ich stehe. Aber eigentlich, um das mal jetzt wieder als Cliffhanger zu bringen, war das im Vergleich zu dem, was dann in den Folgejahren kommen sollte, noch harmlos. Denn da habe ich dann mich mit Leuten angelegt, die gar nicht erkennbar waren als gefährlich, sondern die ganz normal aussahen, aber viel gefährlicher waren als die, die ich vorher erkannt habe.
Reden wir jetzt von der Bild-Zeitung?
Das erzähle ich dir bei der nächsten Folge.
Das machen wir.